Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Wir besprechen heute den zweiten WM-Gruppenspieltag. Es ist wieder einiges passiert. Nach dem ersten Spieltag war ich ein bisschen positiver gestimmt, ehrlicherweise. Jetzt hat sich doch ein bisschen was ergeben und ein paar Enttäuschungen dazugekommen, mit denen ich auf gar keinen Fall gerechnet hätte. Aber auch ein paar Überraschungen, mit denen ich auch nicht gerechnet hätte. Deswegen, es gibt wieder einiges zu besprechen. Und wir starten direkt wieder mit der Gruppe A, mit der Gruppe, die rund um Gastgeber Mexiko gestaltet ist, aber aus afrikanischer Sicht natürlich hauptsächlich sich auf Südafrika konzentriert. Ich habe es zwar bei der ersten Folge schon gesagt, ein bisschen was haben wir da ja schon angerissen zu diesem Spiel, aber wir haben es ja noch nicht in der Tiefe besprochen, was da zwischen Tschechien und Südafrika passiert ist. Deswegen jetzt gehen wir nochmal rein in dieses 1:1, bei dem ich ehrlicherweise das Gefühl hatte, die letzten 20 Minuten, Südafrika ist diesem Sieg näher als Tschechien, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, Tschechien war tatsächlich einfach stehend K.O. gewesen. Also es war ja wirklich Wahnsinn. Da ging in den letzten 20 Minuten gar nichts mehr. Hat mich total gewundert gehabt. Also keine Ahnung, was da bei denen los war. Aber das waren natürlich auch Chancen für Südafrika gewesen, die aber ja in den ersten Minuten wieder keinen so guten Start erwischt haben. Das muss man schon sagen. Südafrika ja umgestellt gehabt, mussten sie natürlich auch letztendlich auch etwas offensiver im 4-2-3-1 gespielt. Auch Apollos, den wir uns ja auch gewünscht haben, konnte von Anfang an starten. Und ja, man muss sagen, Südafrika hatte schon mehr offensive Momente gehabt als im vorherigen Spiel gegen Mexiko. Nichtsdestotrotz hatten sie von Anfang an ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Tschechien hatte natürlich auch ein bisschen Druck auf den Kessel gehabt, muss man auch sagen. Dem sind sie aber ja in den ersten Minuten schon gerecht geworden. War ein sehr, sehr bitteres Tor auch für Südafrika, muss ich sagen. Ich glaube, die Abläufe waren da im 4-2-3-1 nicht so direkt da gewesen. Relativ einfach, dass der Ball dann über die linke Seite dann durchrutscht und Mudau da leider ja es ein bisschen verschlafen hatte, da richtig zuzustellen, und dann konnte Tschechien da 1-0 in Führung gehen. Und ja, die Anfangsphase waren die Möglichkeiten jetzt nicht da gewesen, um Torchancen zu kreieren, aber dann ja, wie angesprochen, Apollos, der dann mal in der 13. Minute mal in den Rückraum kam und da einfach mal abgeschlossen hat und ja, hat ausgesehen gehabt, als wäre der Ball drin, aber es war auch nur ja, das Außennetz dann gewesen, und ja, war dann ja das Spiel so ein bisschen vor sich hingeblätschert, aber ja, war dann immer wieder so, dass Tschechien mal eine kleinere Chance hatte, Südafrika dann auch. Und ja, man muss aber auch natürlich sagen, dass das Spiel ja gerade auch in der ersten Halbzeit jetzt nicht so, so gut war. Klar, mit einigen Chancen oder Möglichkeiten, aber jetzt auch nicht das besondere Spiel letztendlich. Und ja, Tschechien hatte dann wieder in der zweiten Halbzeit einen schnellen Start gehabt, wo sie dann ja über den Flügel dann durchbrechen und da fast das Tor machen, aber der Schuss dann dementsprechend geblockt wurde. Und ja, ab dem Zeitpunkt muss man aber auch sagen, dass Südafrika immer mehr und mehr zum Spiel dann gekommen sind, immer wieder Möglichkeiten dann hatte. Und ja, es dann aber dann so war, dass du dann einen Elfmeter dann bekommen hast, über ein Handspiel dann, und der dann ja souverän verwandelt wurde, und ja, 1-1 dann letztendlich ausgegangen. Und ja, den Sieg haben sie schon erkämpft gehabt, weil sie einfach
auch kein Sieg, ne?
Den Punkt, sorry, genau, danke, den Punkt natürlich dann erkämpft gehabt. Und ja, tut denen, glaube ich, auch ganz gut. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie diesen Punkt geholt haben, weil jetzt natürlich ja das Finale jetzt sozusagen ansteht, um ja am letzten Spieltag da jetzt nochmal alles ja mehr oder weniger in eigener Hand zu haben. Aber es wird natürlich sehr, sehr schwierig werden gegen Südkorea, die ich auch ja finde, dass sie das gut und ordentlich machen. sehe aber da trotzdem ja wenig Durchschlagskraft. Ich bin schon ein bisschen schon enttäuscht. Es war eine Steigerung gewesen, das zweite Spiel, aber auch nicht das Südafrika, wie ich es erwartet habe. Und ja, bin da auf jeden Fall gespannt, wie sie es lösen werden. Gegen Südkorea wird keine einfache Aufgabe werden. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich wieder erstmal gucken werden, dass sie gut stehen, dass sie auch mal vielleicht eine Phase überstehen, gerade in den ersten Minuten, dass man vielleicht da kein Gegentor bekommt, sondern auch einfach da gut und diszipliniert steht und sich da immer wieder rantastet in das Spiel. Und ja, ich glaube, in so einem letzten Spiel, wo ja, do or die, letztendlich geht es darum alles und da musst du ins Risiko gehen und ja, dementsprechend traue ich es denen zu, dass sie da immer wieder Akzente setzen können. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, die zwei Spiele haben mich jetzt aber nicht so positiv gestimmt, dass ich sage, okay, Südafrika hat die Chance, da weiterzukommen.
Vor allem natürlich, weil auch noch der Taktspieler ausfällt mit Mokoena, der gelb gesperrt ist, der ja wirklich offensiv wie defensiv eine wichtige Rolle einnimmt und auch der Einzige auf dem Platz ist, wo man das Gefühl hat, der kann mal den Unterschied machen, sei es eben durch seinen guten Fuß, dass er einen Ball vorne reinspielt. Aber ja, der fehlt jetzt halt. Dafür kommt natürlich Sitole zurück, was jetzt kein 1:1 Ersatz ist, das kann man auf keinen Fall behaupten. Mokoena auch der deutlich offensiv orientiertere Spieler. Was ich auch überraschend und so ein bisschen unverständlich fand, war, dass Ikram Reyners vorne im Sturm angefangen hat und nicht Lyle Foster. Klar, über Lyle Foster kann man jetzt auch nicht sagen, dass das eine Monster-Performance im ersten Spiel war, aber Ikram Reyners ist ein Spieler, der schon bei den Sundowns eine, ja, jetzt keine überragende Saison hatte, der auch immer mal wieder seinen Stammplatz verloren hat und ein körperlich eher kleiner Spieler ist, den jetzt da als alleinige Spitze gegen diese tschechischen Bären hinten reinzustellen, fand ich jetzt ein ganz schönes Mismatch, ist auch ausgewechselt worden nach 66 Minuten, aber du hast schon gemerkt, ja, der Plan ist überhaupt nicht aufgegangen, was auch immer der Plan dahinter war von Hugo Broos. Deswegen hoffe ich darauf, dass, falls es wieder ein 4-2-3-1 wird, dass wir dann diesmal zumindest Lyle Foster von Beginn an sehen. Und ein Spieler, den auch ganz Südafrika jetzt mal wieder fordert, ist Relebohile Mofokeng, das größte Talent im Kader, der zur Halbzeit reingekommen ist und auch ja ganz, ganz gut war. Natürlich jetzt nicht so krass geglänzt hat, ist auch schwierig bei deinem ersten WM-Einsatz in so jungen Jahren. Aber er ist halt jemand, gerade in Abwesenheit von Mokoena, wo du die zumindest die Vorstellung haben kannst, dass so ein paar kreative Momente von ihm ausgehen. Deswegen hoffe ich, dass er entweder auf der 10 oder auf dem Flügel anfangen wird und das Ganze, diesen Ausfall von Mokoena so ein bisschen auffangen wird. Ja, was ich in der letzten Folge noch nicht erwähnt habe und was aber ja doch ein bisschen politisches Thema bei Südafrika ist, ist, dass, sagen wir mal, nicht der Rest von Afrika, aber größte Teile Afrikas Südafrika das auswünschen, dass viele Fans sich online einig sind, sie unterstützen alle afrikanischen Teams außer Südafrika, was den Hintergrund hat, dass es in Südafrika gerade eine sehr, sehr, sehr große Protestwelle von rechts gibt, die die Ausweisung von Arbeitsmigranten aus dem Land fordern, was auch dazu geführt hat, dass Länder wie Ghana oder auch Malawi schon viele Arbeitsmigranten wieder aufgenommen haben, was zu sehr, sehr großen ja, oder zu schrecklichen Bildern in Südafrika geführt hat. Leute, die vor auf öffentlichen Plätzen zelten müssten, weil sie von den Protesten betroffen waren. Und da gibt es sehr viele schlimme Schicksale. Kann man auch ein paar Berichte online lesen bei Medien, die sich mit Südafrika beschäftigen. Und das hat für eine große, ja, Solidaritätswelle mit diesen Arbeitsmigranten in Südafrika gesorgt, was aber das Resultat hatte, dass eben Fußballfans aus Ghana, aus Nigeria, aus den großen Fanlagern gesagt haben, wir unterstützen die hier nicht. Also es war auch schon am ersten Spieltag sichtbar, dass neutrale afrikanische Fans dann plötzlich Mexiko die Daumen gedrückt haben. Das wollte ich hier nochmal kurz ansprechen, damit, falls euch da irgendein Video in die Timeline gespült wird und ihr das Ganze nicht in den Hintergründen kennt, dass ihr das Ganze ein bisschen einordnen könnt. Südafrika ist jetzt nicht generell natürlich verhasst in Afrika, aber diese aktuelle Protestwelle von rechts, von den nationalen Kräften, ja, die sorgt doch für große Empörung im Rest von Afrika, eben gerade auch deswegen, weil weiße Arbeitsmigranten akzeptiert werden, weiterhin keine Probleme haben, aber es natürlich vor allem die schwarzen Arbeitsmigranten aus den ärmeren Ländern in der Umgebung sind, die eben darunter zu leiden haben. Die, die sowieso nichts haben, die werden eben nochmal zusätzlich für die sozialen Probleme in Südafrika verantwortlich gemacht. Und das wird eben natürlich dann auch nicht positiv aufgenommen in anderen Ländern. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu tief in politische Themen einsteigen. Deswegen gehen wir zum zweiten Spiel, zu der Mannschaft, die uns vielleicht bisher fußballerisch am meisten Spaß macht aus Afrika, weil dass Marokko den Bus parken würde und sich darauf verlassen würde, dass vorne irgendwas geht, kann man jetzt wahrlich nicht behaupten. Die haben schon eher einen spielerischen Ansatz, ne?
Man muss sagen, Marokko ist aktuell von der Spielanlage her schon die beste afrikanische Mannschaft. Es macht schon Spaß, denen zuzuschauen. Die haben eine ganz, ganz klare Struktur, wie sie Fußball spielen wollen. Ich hatte auch letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen gehabt. Der sieht das genauso. Also man hat wirklich das Gefühl, wenn Marokko den Ball hat, dass man da einfach wirklich das Gefühl hat, okay, da passiert was. Und so spielen sie auch Fußball. Und ich finde das wirklich auch sehr, sehr bemerkenswert, die Art und Weise, wie gespielt wird. Die haben, ich hatte es auch schon bei der ersten oder bei der zweiten Episode, als wir die Zusammenfassung jetzt gemacht hatten, über Marokko, hatte ich ja auch gesagt gehabt, dass die Außenverteidiger da eine ganz, ganz wichtige und eine entscheidende Rolle spielen. Und das siehst du auch tatsächlich bei dem 1:0 gegen Schottland. Und zwar, ja, war das ja, glaube ich, so in der zweiten Minute gewesen, als das Tor fällt und Marokko da einfach den Ball hat und zirkuliert und Hakimi einfach wirklich wie ein Freigeist da rumläuft, ja. Auf dem Papier spielt der Rechtsverteidiger gefühlt, ja, ist er überall, wo der Ball einfach ist und war dann so eine Verlagerung gewesen von rechts auf links. Hakimi dann auch die Seite dann überlagert, Marokko wieder die Seiten gewechselt gehabt, Hakimi läuft wieder auf die andere Seite. Also die Sprintwerte und die Kilometer würde ich euch gern mal wissen von Hakimi, weil das ist wirklich ein Aktivposten, das ist Wahnsinn. Und so kam es auch nämlich zum 1:0, weil ich glaube, man hat sich dann sehr tatsächlich auf Hakimi dann einfach in dem Moment konzentriert gehabt, vielleicht auch dann gedacht, okay, er ist sehr, sehr aktiv. Aber die anderen Spieler, die dann entscheidend waren, die hat man so ein bisschen außer Acht gelassen. Nachdem dann die Verlagerung war über Diaz, hat dann den Ball gehabt, ein freier Fuß. Hakimi kommt kurz. Und dann war es so, dass die Gegenspieler so ein bisschen auf ihn drauf sind, um ihn dann zu attackieren und zu pressen. Sabiri dann aber geht den tiefen Laufweg. Die probieren dann auf Abseits zu stellen. Hat aber nicht so gut geklappt gehabt. Ein toller Ball wieder von Diaz, ein Top-Laufweg von Saibari und er geht dann da durch und auch sein Abschluss richtig, richtig gut. Bevor er abschließt, guckt er nochmal.
Sagst du, der ist
Hat einen
haltbar?
so guten, bitte?
Sagst du, der ist haltbar? Oder
Also
war er dir zu schnell?
ich sage, dass der Abschluss tatsächlich sehr, sehr gut ist, weil er hat eine sehr gute Range tatsächlich getroffen gehabt. Und zwar, der geht wirklich neben den Kopf des Torwarts, der dann ja von seiner Reaktion her nicht so schnell den Arm heben kann. Und dementsprechend ist das eigentlich aus dieser Position ein sehr, sehr guter Abschluss, wie ich finde. Und dementsprechend kein Vorwurf an den Torwart. Ich finde den
Kai
Abschluss.
Havertz hat es ähnlich gemacht, ne? Im Champions
Ja,
League-Finale,
genau,
da hat er auch
richtig,
auf den
richtig. Ja,
quasi
also
so neben den Kopf gezielt und dann
genau. Und ich finde,
ja.
das ist einfach die perfekte Range, wenn du aus dieser Position dann einfach abschließt, weil die Reaktionszeit von dem Keeper nicht so schnell ist, um da einfach hinzukommen. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr gutes Tor. Richtig, richtig gut. Und ja, das war ganz, ganz wichtig auch für Marokko, dieses frühe Tor zu machen. Dementsprechend konnten sie beruhigt spielen, konnten strukturiert spielen, hatten dann Chancen über Chancen dann gehabt, die sie nicht genutzt haben. Die Möglichkeiten waren da, aber die hatten alles unter Kontrolle gehabt, alles im Griff, eine klare Dominanz gehabt. Zwar nicht so viel Tempo im Ball gehabt, aber die Nöte hatten sie auch nicht gehabt, weil sie einfach schon 1:0 geführt haben. Und ja, ich finde die Struktur, wie sie spielen, einfach sehr, sehr gut. Das ist ja einfach top, muss ich sagen. Macht Spaß, dazu zu gucken. Und ja, da muss man halt sagen, dass die alles im Griff hatten. Was natürlich aber auffällig war, so in den letzten Minuten, sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit, waren die nicht mehr ganz so da, ganz so griffig. Das ist immer so diese Gefahr tatsächlich, wenn du denkst, du hast alles im Griff, du hast alles unter Kontrolle, dass du dann vielleicht so im Kopf so ein bisschen, ja, nachgibst und denkst, okay, wir haben alles im Griff, wir haben alles unter Kontrolle, und dann da, sage ich jetzt mal, den Hebel dann irgendwie nochmal umzuschalten, okay, der Gegner kommt dann doch, das ist dann ein bisschen schwierig, ja. Nichtsdestotrotz war das insgesamt von der ersten bis zur 90. Minute ein sehr, 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 sehr guter Auftritt, sehr, sehr reif gewesen von Marokko. Es macht, wie gesagt, richtig, richtig Spaß, den zuzugucken. Und ja, ich traue denen auf jeden Fall zu, dass sie da wieder eine gewisse Rolle spielen können. Ich glaube, dieses Jahr ist es jetzt keine so große Überraschung, wie es 2022 war. Nichtsdestotrotz muss ich dann auch an den Trainer Mohamed Kouaibi ein riesen, riesen Kompliment aussprechen. Beim Vorbericht hatte ich ja auch erwähnt gehabt, dass ich glaube, dass es wirklich der richtige Trainer ist. Und ich glaube tatsächlich, dass er da mit der Mannschaft was aufbauen kann. Und bin da wirklich sehr gespannt auf die Entwicklung der Marokkaner. Also es macht echt Spaß, denen zuzuschauen, wie sie Fußball spielen.
Ich habe auch mal in Marokko nachgefragt, wie sie das Ganze denn so sehen. Und da habe ich mit einem Journalisten von El Botola, das ist ein großes Medium in Marokko, gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, dass er als größten Unterschied tatsächlich sieht, dass er die perfekte Rolle für Ismaïl Saïbari gefunden hat. Dass er ihn eben anders als Walid Regragui, den ja eher mal auf den Außen eher gebracht hat und ja, ihn nicht direkt eben in diese zentrale Rolle vorne reingesetzt hat. Und dass er das eben als einen sehr positiven Wandel wahrnimmt, weil er dadurch auch vielleicht ein bisschen weniger Raum den anderen in diesen offensiven Halbräumen wegnimmt. Und man hat ja jetzt auch gesehen, seine Tiefenläufe sind on point, hat jetzt zweimal sehr gut funktioniert, er hat ein sehr gutes Timing da drinnen und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass so ein Spieler wie El Kabi, der ja noch beim Afrika Cup entscheidend war und immer mal wieder dieser Türöffner sein musste, der das erste Tor macht mit irgendwelchen wilden Aktionen, wie teilweise dem Fallrückzieher im Auftaktspiel, dass der noch gar keine Rolle gespielt hat, dass der noch nicht mal zum Einsatz gekommen ist und dass da halt dann auch ein Wandel in der Spielkultur durch diese Sturmposition stattgefunden hat. Was ich auch spannend fand, Wabi, der Trainer, hat danach gesagt, dass er keine Außenspieler hat. Er hat gesagt, ich würde gerne Außenspieler einsetzen, aber alle meine Außenspieler sind eigentlich auch Zehner und wir stellen einfach nur die da auf, die sich noch am wenigsten unwohl dort fühlen. Das heißt, Bilal El-Kanouf sieht er eher im Zentrum, Brahim Diaz sieht er auch eher in so einer zentralen Rolle, aber sie spielen eben über die rechte und linke Seite, weil es keinen klassischen Flügelspieler im Kader gibt, der die Qualität matchen kann von den beiden. Und das könnte ich mir aber vielleicht auch vorstellen, dass im weiteren Turnierverlauf ein Problem wird, wenn du mal so ein verdichtetes Zentrum hast und dir dann über außen diese Tiefe fehlt. Klar, natürlich können die auch von Masraoui und Hakimi belaufen werden. Hakimi ist ja auch jemand, der bei PSG öfter mal den Flügel tief geht. Aber so ein klassischer 1 gegen 1 Spieler, der halt auch mal in engen Spielen was auflösen kann, das kann schon auch eine wichtige Qualität sein, die jetzt aktuell vielleicht so in der Qualität, in der sie andere Dinge einbringen, fehlt. Das gilt es zu beobachten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, da sind Spieler dabei, wo ich sage, ja, das ist schon wirklich ein sehr, sehr hohes Regal. Auch das Zentrum haben wir es letztes Mal schon besprochen. Nil El Ainaoui oder auch der 18-jährige Bouadi, was sie da im Zentrum schon jetzt abreißen, ist beeindruckend. Und das ist das Nächste, ja. Du merkst, wir kommen zum Senegal später noch, aber er hockt halt einfach am Rabat auf die Bank. Ja, der war 2022 der Schlüsselspieler auf der 6, ist danach für viel Geld zu Manchester United gewechselt, ist ein Stück weit auch ein Nationalheld. Ich sag mal so, wäre jetzt Pape Diao vielleicht Trainer und wir würden über den Senegal sprechen, würde am Rabat wahrscheinlich auf der 6 spielen, weil man gewisse Verdienste noch ihm zugute halten würde und ihn deswegen reinwirft. Aber er wirklich setzt qualitativ auf die 11 besten Leute, die er hat. Unabhängig von Rang und Namen. Und das macht sich schon mal bis jetzt hat bemerkbar. Und das ist auch, glaube ich, der einzig richtige Ansatz, wie ja auch das Turnier bisher zeigt. Dann kommen wir zu dem Spiel, das wahrscheinlich die meisten, die jetzt halt hier zuhören, gesehen haben. Und was aber auch sehr, sehr viele spannende Erkenntnisse gebracht hat, nämlich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste. Ich fand es sehr spannend und fand es auch ein wirklich aufschlussreiches Spiel, weil du viele Sachen gesehen hast, die mich ein bisschen überrascht haben bei der Elfenbeinküste. Ibrahim Sangaré auf der 6 zum Beispiel wäre da so ein Name, der mir einfällt, den ich deutlich, deutlich besser gesehen habe, als ich ihn erwartet hätte. Aber was sind so die Erkenntnisse, die du aus diesem Spiel der Deutschen gegen die Elfenbeinküste ziehst?
Das war ja auch das Spiel gewesen, wo ich einfach auch an diesem Spieltag am meisten gespannt war, was da passieren wird auf dem Platz, weil Elfenbeinküste schon eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, gerade im offensiven Bereich, aber auch defensiv sehr, sehr gute körperliche Spieler. Das war ja ein interessantes Spiel gewesen. Und ja, ich muss sagen, die Deutschen, die haben das aber auch sehr, sehr gut gemacht. Weil ich habe eigentlich das Spiel so erwartet gehabt, dass Elfenbeinküste mehr in die offensiven Umschaltmomente kommen. Also die hatten sie schon gehabt, so ist es nicht, aber ich dachte, dass sie noch öfters durchbrechen werden. Das hat aber Deutschland beziehungsweise auch Trainer Julian Nagelsmann sehr, sehr gut aufgestellt gehabt, dass du da sehr, sehr gut einfach im Gegenpressing arbeitest und agierst. Die haben ja ihre Konter haben sie sehr, sehr gut gesichert gehabt. Dementsprechend konnte da die Elfenbeinküste nicht immer, sage ich jetzt mal, durchbrechen. Und haben dann aber, und das war wiederum sehr positiv und überraschend gewesen, da habe ich so ein bisschen die Gefahr gesehen, dass Elfenbeinküste vielleicht nicht so gut im defensiven Block verteidigen werden, wie es andere afrikanische Teams, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gerne machen, ja. Das haben sie aber sehr, sehr gut gemacht. Sie waren sehr, sehr fleißig. Sie waren sehr, sehr aktiv gewesen. Mussten sie natürlich auch, um ja dieses Spiel bestmöglich bestreiten zu können, hätten sie da vorne immer wieder permanent angelaufen und hätten da probiert, immer viel den Ball zu haben. Dann wären sie selbst, sage ich jetzt mal, in Kontersituationen geraten, wo sie dann selbst verteidigen müssen. Und es hätte den Ivorern einfach nicht gut getan. Dementsprechend haben die das in einem defensiven Block gemacht, der sehr gut war, der sehr strukturiert war, wo alle, sage ich jetzt mal, sehr gut und sehr diszipliniert gespielt haben. Klar hatten sie auch ab und zu mal Glück gehabt, ne? Wir erinnern uns an den Eckball, wo Pavlovic, sage ich jetzt mal, ja, das Tor gemacht hat oder auch nicht geblockt hat, aber war schon faul gewesen, muss man schon sagen. Also es war okay, dass es abgepfiffen wurde. Und ein, zwei Möglichkeiten, ich glaube, war noch Abseits-Tor gewesen oder irgendwie nochmal ein Foul. Also da hatte ja die Elfenbeinküste schon auch Glück gehabt. Nichtsdestotrotz kam sie dann, ja, ich glaube, 30. Minute war das, in diesen offensiven Umschaltmoment. Und es war relativ klar, wenn Diomande über die linke Seite kommt gegen Kimmich, dass es irgendwann vielleicht zu einem Mismatch kommen kann, weil Kimmich natürlich schon ja, nicht der allerschnellste Spieler ist. Und ja, die Situation hat dann Diomande natürlich auch einmal sehr, sehr gut genutzt gehabt, wie er dann ja, Kimmich dann aussteigen lässt, den Ball dann querspielt und Kessié macht dann das Tor. Und ja, natürlich schon ein Schlag war für die deutsche Nationalmannschaft und für die Elfenbeinküste schon ein Moment, den auch gut getan hatte. Und ja, und dann war natürlich spannend gewesen, okay, wie lange kann Elfenbeinküste das durchhalten? Ich hatte es auch mit dem Kumpel geschaut gehabt und ich habe ihm auch gesagt, boah, das kann noch ein sehr, sehr langes Spiel werden, weil sie sind es nicht gewohnt, in diesem Block zu verteidigen. Sie mögen das auch nicht so wirklich. Und da war natürlich die Frage gewesen, wie sie das handeln werden. Und dann haben auch natürlich irgendwann die Körner gefehlt gehabt, um selbst, sage ich jetzt mal, nochmal offensiv zu agieren. Und ja, ich meine, die Möglichkeiten waren da. Nichtsdestotrotz hat Elfenbeinküste wirklich ein gutes Spiel absolviert. Es war, ich glaube, ein Punkt war definitiv drin gewesen. Nichtsdestotrotz hat die deutsche Nationalmannschaft auch das Spiel letztendlich auch verdient gewonnen, weil sie einfach, ja, viel aktiver waren, viel mehr Chancen hatten. Und war natürlich aber bitter für die Evora, dass sie da das Spiel nicht nicht einen Punkt geholt haben. Ich glaube, den hätten sie schon irgendwo sich verdient und erarbeitet gehabt. Aber sie haben gezeigt, glaube ich, dass sie andere Elemente nutzen können in dem Spiel. Das hat mich sehr überrascht gehabt. Und da gilt es jetzt, glaube ich, so den nächsten Step zu machen, auch mal mehr und länger in Ballbesitzphasen zu kommen. Die hatten es auch zum Teil gehabt, aber vielleicht noch länger gegen diese Top-Nationen und ja, da auch strukturiert dann zu spielen und auch da mehr Torchancen zu kreieren, um auch da wirklich ja auch in der Spitze letztendlich anzukommen, weil das Potenzial haben sie definitiv. Und ja, man hat auch natürlich durch die Aufstellung gemerkt gehabt, dass du auch erstmal defensiv gut stehen wolltest, ne? Doué hat beispielsweise nicht gespielt gehabt, ne? Der halt schon ein sehr offensiver Außenverteidiger ist. Dafür hat Zingo dann Rechtsverteidiger dann gespielt gehabt. Also es war schon, die Ausrichtung war klar, du wolltest gut stehen, du wolltest nicht ins offene Messer laufen. Diese Balance ist zum Teil gelungen, aber war mir dann doch zu passiv gewesen tatsächlich. Und dementsprechend kam das denen nicht so zugute. Und das Tor, sage ich jetzt mal, das 2:1 von Undav, das war schon richtig, richtig stark gemacht. Der Ball von Metscher top gespielt. Undav im ersten Kontakt super aufgelegt und im zweiten dann reingemacht. Das war natürlich sehr bitter gewesen für Elfenbeinküste. Nichtsdestotrotz sage ich, das Tor war brutal gut gemacht. Aber ja, wenn du das noch verteidigt bekommst, dann ja, geht das 1:1 aus und es wäre völlig okay gewesen für Elfenbeinküste.
Ja, bei dem Tor ist natürlich auch bitter, dass Gisela Konar als Linksverteidiger nicht rechtzeitig rausrückt und dadurch eben das Abseits aufhebt und Undav sonst natürlich im Abseits gestanden wäre und Akpabio ja auch deswegen so ein Stück weit aus dem Blick verloren hat, weil er ja in seinem Rücken so teilweise stand. Was mich überrascht hat, oder beziehungsweise nicht überrascht hat, weil wir immer noch über einen unglaublich jungen Spieler reden, ist, dass Yann Diomande technisch oft mal ein paar Unsauberkeiten drin hatte. Also ich kann
Oh
mich
ja.
nach 5, 6 Minuten erinnern, wie Konan ihn da einmal in die Tiefe schickt, Kimmich schon komplett raus ist und er den Ball aber dann ins Aus stolpert, statt ins Zentrum zu ziehen. Ich glaube, wir würden nochmal anders über das Spiel reden, wenn Diomande einen richtigen Sahnetag erwischt hätte, weil bis auf sein Tor hat er schon eher ja, unbekannte oder bisher nicht gekannte technische Mängel gezeigt. Du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass einfach die ganze Woche sich alles auf ihn konzentriert hat und er auch wirklich so richtig im Scheinwerferlicht stand, weil die ganze Welt am ersten Spieltag gesehen hatte, was der kann, was die Bundesliga-Fans sowieso schon wussten. Aber das macht natürlich auch was mit einem jungen Menschen und das hast du in dem Moment dann vielleicht auch ein bisschen ja, dann spüren können bei ihm, wohingegen du gesehen hast, Amad ist einfach für mich die bessere Option über den rechten Flügel. Der gibt dem Spiel einfach nochmal was anderes, auch wie er dann die Aktionen von Kessié und Christina Ulayi vorbereitet in der zweiten Halbzeit, die ja dann auch noch zwei gute Abschlüsse haben. Was mich überrascht hat, war die Entscheidung, dass er eben Simon Adingra in der zweiten Halbzeit eingewechselt hat, als ersten Flügelwechsel und nicht so jemanden wie Basoumana Touré, der dir wahrscheinlich mit seinem Tempo noch mehr wehtun kann als ein Adingra und hat sich ja dann auch in der 88., 89. Minute so ein bisschen gerecht, als Adingra da diese Riesenchance verstolpert, wo ich sage, wenn du da einen Spieler hast, der Selbstvertrauen hat, weil Adingra kann kein Selbstbewusstsein haben, weil er seit 2 Jahren nach seiner Form sucht im Club, nach diesem überragenden Afrika-Cup, der kann kein Selbstbewusstsein haben, der hat natürlich sehr viele Gedanken in seinem Kopf, wohingegen Basoumana Touré aus einer starken Bundesliga-Saison kommt und das Ding vielleicht einfach dann ins lange Eck reinjagt und die Elfenbeinküste das Spiel 2:1 gewinnt und wir vielleicht hier sagen, alles perfekt aufgegangen, was Im Merzfa sich vorgenommen hat. Also es sind immer so kleine Momente, die auch über die Geschichte von so einem Spiel entscheiden. Da bin ich jetzt gespannt, auch wie Adingra damit umgeht, wie er auch mit Adingra umgeht. Also Im Merzfa, ob er ihn jetzt wiederbringt, ob er Touré das nächste Spiel dann über links als Einwechseloption Nummer 1 sieht. Ich glaube, wer so ein bisschen raus ist jetzt für den Rest der WM im Sturmzentrum, ist Guissant, der beim zweiten Tor da keinen Druck gemacht hat, auf Metscher eingewechselt wurde und seine Chance jetzt eher weniger genutzt hat. Ich denke schon, dass Boni, auch wenn er jetzt selber nur einen Abschluss da hatte, wo Neuer ihn runtergefangen hat, kurz vor der Halbzeit, schon dafür gesorgt hat, dass er auch mit seiner Körperlichkeit für den Rest der WM da drinnen steht, weil ich fand die Duelle mit Jonathan Tah schon relativ geil, muss ich sagen, wie sie sich da in den Kopfballduellen duelliert haben, sich gegenseitig weggeräumt haben und du gemerkt hast, das sind zwei richtig körperliche Spieler, die da auch Lust drauf haben, auf diese Infights um die langen Bälle. Und das ist, glaube ich, was weder jetzt Wahi noch Guissant in der Form dir geben können. Und deswegen wird wahrscheinlich Boni da schon weiter vorne drinnen bleiben. Sangaré, habe ich schon gesagt, überragendes Spiel gemacht. Du hast gemerkt, am Ende ist das Zentrum ein bisschen aufgegangen, wie er runter musste. Aber er ist halt auch verletzt gewesen, 3 Wochen, glaube ich. Ende der Premier League-Saison, hat noch nicht die Körner für 90 Minuten. Aber das Mittelfeld hat sich, glaube ich, jetzt so gefunden mit auch Christina Ulayi. Also wirklich, ich sage hier voraus, der Mann wechselt nach der WM für 60 Millionen plus zu irgendeinem Top-Club, weil diese Ballsicherheit in diese kleinen Bewegungen, in diesen engen Räumen, wenn er teilweise drei Deutsche mit zwei kurzen Haken stehen lässt im Zentrum, das ist schon was man relativ selten hat im Weltfußball, oder?
War natürlich jetzt ein krasser Hot Take natürlich. Ich bin gespannt. Ich werde den Transfermarkt jetzt beobachten. Aber wenn das jetzt durch die Runde geht, wie er performt, da kann es natürlich sein, dass da jetzt auch ein Wechsel ansteht. Generell, Elfenbeinküste hat ja wirklich sehr, sehr interessante Spieler in ihnen rein. Sie sind wirklich da auch sehr, sehr interessant für Top, Top, Top. Mannschaften in Europa, und da gehört er natürlich auch letztendlich dazu. Und ja, du hattest mir ja auch nach dem Spiel ja auch geschrieben gehabt, und ja, bin da auf jeden Fall deiner Meinung und bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ja, wie seine Entwicklung sein wird. Aber es ist ein sehr, sehr spannender Spieler, der einfach am Ball sehr gut ist, sehr beweglich ist. Gefällt mir einfach brutal gut, muss ich sagen. Und ich bin da gespannt, wie da die Reise bei ihm weitergeht. Aber auch bei dem einen anderen Spieler, klar, dem und die haben wir schon oft genug jetzt thematisiert gehabt, ja, da sind wir auch natürlich gespannt, wo da die Reise eventuell hingeht. Es sind spannende Spieler. Auch Doué finde ich nach wie vor richtig, richtig gut. Ein Außenverteidiger, so wie ich ihn mir ja wünschen würde, sage ich jetzt mal als Trainer, der da die Linie hoch und runter geht, gerade offensiv immer wieder Akzente setzt. Also ich finde, insgesamt ist es eine coole, spannende Mannschaft. Wie gesagt, war für Elfenbeinküste bitter, dass sie da das 2-1 bekommen haben. Nichtsdestotrotz können sie, glaube ich, viel Kraft und viel Energie auch schöpfen aus diesem Spiel, weil sie haben auch gezeigt, dass sie ja gegen eine sehr, sehr gute deutsche Nationalmannschaft ja überwiegend mithalten können. Und das ist eine junge Mannschaft, und sie können ja da Erfahrung sammeln, daraus wachsen, und ja, diese Erfahrung nehmen sie auf jeden Fall mit für die nächsten Spiele, und ja auch generell für die nächsten Turniere.
Abschließend noch, Singo hat sich ja verletzt im Zweikampf und da musste man ja das Schlimmste befürchten, weil er sich in diesem Jahr schon an genau dem Oberschenkel, an dem Muskel schon zweimal verletzt hatte, relativ schlimm. Also es ist so ein bisschen seine Schwachstelle. Aber der Verband der Elfenbeinküste hat jetzt hat verkündet, dass er zwar für Curaçao ausfallen wird, aber dass es Hoffnung gibt, dass er im weiteren Turnierverlauf wieder einsteigen kann vielleicht. Und wäre natürlich auch wichtig, da diese Defensivoption. Diese defensivere Option rechts hinten weiterhin zur Verfügung zu haben, weil ja auch ihn finde ich einfach einen super spannenden Spieler, der meiner Meinung nach eigentlich in eine Top-5-Liga gehört und auch zu einem Top-Team, weil diese Körperlichkeit, die Athletik schon echt wehtun kann für die Gegner. Wehtun ist das Stichwort, aber halt leider nur für die Fans von Tunesien, wenn man der eigenen Mannschaft gerade zuschaut. Gegen Japan wieder 4-0 kassiert. Wir haben gesagt, Hervé Renard ist ein Zauberer. Aber scheinbar reicht sein Zaubertrank nicht mehr aus, um diese Mannschaft auf die Beine zu stellen, so viel wie da kaputt ist. Und ja, da vorab auch mal, ihr müsst euch mal die Post-Match-Interviews der Tunesien-Spieler anschauen. Also ich glaube, das spricht schon Bände, wie da die Stimmung im Camp ist, wie es da wirklich brodelt. Weil Ali Abdi von Nizza hat sich dahingestellt, hat fast Tränen in den Augen gehabt, wie er gesagt hat, ja, wir sind hier die, die die ganze Scheiße aushalten müssen, und wir sind die, die für sehr viel verantwortlich gemacht werden. Aber es funktioniert einfach nichts. Wir spielen gegen eine Mannschaft von Japan, die sich über Jahre aufgebaut hat. Hier werden die ganze Zeit neue Philosophien, die ganze Zeit neue Spieler reingeworfen. Es ist überhaupt kein Fundament da. Niemand weiß wirklich, was er zu tun hat. Und hat da, glaube ich, auch sehr vielen tunesischen Fans aus der Seele gesprochen. Und ja, viel analysieren braucht man da gar nicht, oder? Die sind einfach das schlechteste Team der WM und werden mit 0 Punkten nach Hause fahren.
Also, ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr enttäuschend. Es ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Ich finde es auch irgendwo schade, dass du dich da so präsentierst. Also, man muss natürlich auch sagen, ich finde Japan auch eine wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr, sehr spannende Mannschaft, und ist auch für mich so auch ein Geheimfavorit, sagt man ja so gerne. Und auch die Tore, die Japan gemacht hat, die waren ja auch wirklich gut herausgespielt. Also da muss ich aber auch sagen, es ist immer relativ einfach, und da kommt so, so, so viel zusammen. Du hast einen Trainerwechsel innerhalb eines Turniers, Strukturen werden da immer wieder geändert, die Spieler wollen einen besonderen Trainer irgendwie haben und so weiter und so fort. Also es ist generell, glaube ich, einfach sehr, sehr schwierig. für Tunesien, für die Spieler. Und das merkst du ja auch so, gerade die Führungsspieler, klar, Khedira war jetzt in dem Spiel jetzt auf der Bank gewesen. Aber ja, Skiri, muss ich sagen, jetzt die ersten zwei Spiele wirklich gar nicht performt gehabt. Und er ist ja so der Führungsspieler. Und wenn selbst der Führungsspieler es leider nicht schafft, Leistungen zu zeigen, Leistungen zu bringen, dann haben die natürlich auch keinen, wo sie sich, sag ich jetzt mal, dran festhalten können. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und ja, du oder wir müssen da jetzt nicht wirklich ganz, ganz tief da eingehen. Wie gesagt, die Tore, die sie bekommen haben, relativ früh im Spiel auch, in der dritten oder vierten Minute war das. Und dann hast du natürlich auch schon im Kopf, ey, es geht schon wieder los. Du spielst gegen Japaner, die sehr schnell, sehr flink sind, sehr diszipliniert auch spielen gegen den Ball. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Kriegst dann auch in der 30. Minute dann ein Weitschusstor. Und dann, ja, glaube ich einfach, dass da die Hoffnung dann einfach irgendwo weg ist. Die schwindet einfach. Das ist dann auch irgendwo menschlich. Das ist dann auch irgendwo normal. Und ja, dann kannst du auch natürlich einen erfahrenen Trainer draußen haben, aber er kann ja auch jetzt nicht mehr so viel tun und so viel bewegen. Es wäre natürlich crazy gewesen, wenn sie irgendwie dieses Spiel gezogen hätten. Aber es ist eine Weltmeisterschaft, spielen gegen Japan, die sehr gut sind. Und dann, ja, die zweite Halbzeit auch gar keine Chance gehabt. Ein Tor schöner als das andere bei Japan. Ja, das kann man gerne mal erwähnen. Die spielen das wirklich sehr, sehr gut. Eine tolle Mannschaft, die sie haben. Und ja, und dann hast du da im Prinzip eigentlich gar keine Chance gehabt, gar kein Land gesehen. Und es ist natürlich sehr, sehr bitter, aber ich glaube, immer wieder, wenn du solche Rückschläge hast als Nation, als Verband, dann hast du eventuell aber auch die Chance, alles wieder auf Null zu stellen, als wieder ja, auf den Reset-Knopf zu drücken, um dann halt wirklich neue Strukturen zu schaffen, wie du es halt gesagt hast. Für was wollen wir stehen? Wie wollen wir Fußball spielen? Wie wollen wir die Menschen im Land begeistern? Das wird erstmal die ersten Aufgaben werden. Und wie gesagt, da haben sie natürlich einen Trainer, der ja ein Top-Motivator ist. Ich erinnere mich an 2022, also in Saudi-Arabien oder mit Saudi-Arabien gegen Argentinien diese Monsteransprache gehalten hat und seine ja, Jungs da motiviert hat und die 1-0 dann gewonnen haben. War eine überragende Ansprache gewesen. Kriege ich bis heute immer noch Gänsehaut. Also ich glaube schon, dass sie da einen Trainer haben, der über viel ja, Erfahrung verfügt, der aber sich natürlich auch jetzt ein Bild schaffen muss, der auch natürlich irgendwie ein bisschen Zeit braucht, sonst wäre jetzt ja viel zu vermessen gewesen, um zu sagen, okay, jetzt haben wir einen neuen Trainer, er wird das richten. Letztendlich sind es immer noch 11 Spieler auf dem Platz und die müssen es letztendlich richten, haben sie nicht geschafft und dementsprechend ja, ist das eine Enttäuschung für Tunesien.
Wobei man sagen muss, ob Hervé Renard nach der WM noch Trainer ist, ist scheinbar schon wieder, anscheinend schon wieder zur Diskussion, weil er selber so schockiert sein muss von den Verhältnissen hinter der Mannschaft, dass er schon wieder einen Rücktritt nach der WM nicht ausschließt, weil alles so komplett im Chaos versinkt, gerade in Tunesien. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt, ob das Ganze jetzt so stattgefunden hat oder nicht, es gibt im Verband scheinbar Menschen, anscheinend, ja, ich wusste nicht darauf konzentrieren. Anscheinend ist richtig, scheinbar ist falsch. Anscheinend Menschen, die die Plätze im Kader so vergeben haben, dass die Abstellungsgebühr von der FIFA, ja, du kriegst ja auf jeden Fall mal 300.000 Euro als Club, wenn dein Spieler dabei ist, dass die zwischen Verband und Clubs in Tunesien aufgeteilt wurde und dem Trainer sozusagen die Nominierung vorgegeben wurde, um Spieler von Club X in den Kader zu bringen, um dann auch ja diese Prämien aufzuteilen, was auch zu diesem seltsamen Torwartwechsel im ersten Spiel geführt haben soll, dass Damen nur auf der Bank saß, weil natürlich durch diesen Einsatz nochmal andere Prämien geflossen sind an den anderen Club. Das heißt, es muss wirklich komplett krachen hinter den Kulissen. Selbst die Regierung soll sich eingeschaltet haben und Tabula Rasa gefordert haben nach der WM, dass alle Leute, die da gerade in diesem Tross mit drinnen sind, ja, sich zur Rechenschaft gezogen werden und sich dafür rechtfertigen müssen, was da abging, weil man muss sich mal vorstellen, es sind mehr Funktionäre Teil dieses Teams als Spieler. Also da sitzen gerade sehr viele Menschen in Mexiko, USA und Kanada und lassen sich gerade auf Kosten des Verbandes durchfüttern, die eigentlich überhaupt keinen Auftrag haben. Und der ist riesig, dieser Tross von Tunesien, der da von Spielort zu Spielort reist. Immer kommen Hotelkosten natürlich, ist alles von der FIFA auch mit gedeckelt. Aber da lassen sich es gerade Leute gut gehen, die eigentlich überhaupt keinen Nutzen für diese Nationalmannschaft haben. Und das ist das Einzige, wo ich sage, diese historisch schlechte Performance ist wichtig dafür, dass da mal wirklich durchgekehrt wird, dass da bei diesem Verband ein Umdenken stattfindet, dass neue Leute installiert werden, die dann auch wieder das Sportliche und die sportliche Entwicklung in den Vordergrund rücken. Und trotzdem will ich auch nochmal betonen, es sind bis jetzt Medienberichte, vieles davon ist jetzt nicht bestätigt, aber man muss trotzdem sagen, da sind so viele verfeindete Lager, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass auch wirklich echte Informationen nach außen dringen aus Camp Tunesien. Und das wollen wir jetzt mal wieder verlassen zu der Feel-Good-Story der WM. Und das ist Kap Verde, oder?
Es ist wirklich crazy. Kap Verde, also unfassbar. Die sind wirklich richtig, richtig cool unterwegs. Und ja, es ist wirklich unbeschreiblich. Also die leben gerade aktuell ihren Traum. Die sind momentan wirklich in einem Flow, nachdem sie wirklich 0-0 gespielt haben gegen Spanien. Ja, war natürlich die Frage gewesen, okay, können sie nochmal punkten? Können die das nochmal so aushalten? Und ja, die haben zwar 2 Gegentore bekommen, aber sie haben ihre ersten Tore auch geschossen letztendlich. Auch wenn man sagen muss, beide Tore, da hat Uruguay auch ihre Aktie drin. ja, wenn ich mich an das, ja, das Freistoßtor mich erinnere, wie da die Mauer da auseinander geht. Aber die, ja, oder das Tor, das geht auf jeden Fall in die Geschichte ein. Das wird kein Mensch interessieren.
Wir sind auch wieder beim Torwart-Thema, ne? Weil ich sag mal, ja, ein Weltklasse-Keeper und nicht muss Lehrer über 40, kann den, obwohl er durch die Mauer durchgeht, vielleicht noch aus dem Eck kratzen.
Ja, das denke ich auch, ja. Wobei ich sage erstmal, die Mauer, die muss erstmal stehen.
Natürlich.
Die müssen natürlich nie so auseinandergehen. Und dennoch, ja, ist der Ball natürlich haltbar. Das ist natürlich auch klar. Aber man muss natürlich sagen, im ersten Block oder in der ersten Halbzeit, Kap Verde, klar, wieder tief, wieder sehr, sehr fleißig, wieder sehr kompakt und auch wieder ähnlich wie gegen Spanien, haben sie ja in einem sehr, sehr tiefen Block dann verteidigt und auch wirklich gar keine Ebenen wieder zugelassen. Und das ist halt sehr, sehr bemerkenswert, dass sie tatsächlich so eng stehen, dass du nicht zwischen Linien agieren kannst. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und das hat ja Spanien gemerkt gehabt und die sind ja die Mannschaft, die eigentlich tiefe Blöcke bespielen können. Die hatten Schwierigkeiten gehabt. Und Uruguay, die natürlich auch aktuell ihre Probleme haben bei der Weltmeisterschaft, konnten das natürlich auch nicht so bespielen. Und ja, wie gesagt, war dann ein Spiel gewesen, wo Uruguay einfach ideenlos war, nicht wusste, okay, was sollen wir machen mit dem Ball überhaupt. Ja, und das war ja für Uruguay sehr, sehr schwierig gewesen, da immer wieder durchzukommen. Klar gab es mal wieder Situationen, die dann so ein bisschen gefährlich waren, aber haben sie nicht geschafft gehabt. Und ja, wie gesagt, das 1-0 über ein Freistoßtor dann. Und ja, dann war der Bann natürlich da ja gebrochen gewesen. Und ja, Kap Verde aber auch immer wieder, und das muss man schon sagen, es ist jetzt nicht so, dass sie nur im tiefen Block gespielt haben, sondern ich finde, man hat dann auch mal gesehen gehabt, warum sie überhaupt ja bei der Weltmeisterschaft dabei sind, weil sie natürlich auch spielen können, weil sie auch mal zocken können, weil sie auch irgendwo auch frech sind tatsächlich und auch da immer wieder ja ihre Ballbesitzpassagen haben und auch Fußball spielen können. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht Kap Verde sagen, dass sie nur eine Mauertruppe sind und nur tief verteidigen und gar keine.
Da kommen wir dann noch zu einer später, ne?
Ja, können wir, ja, das stimmt, da kommen wir noch später dazu. Also ich finde, dass sie das besser machen als andere afrikanische Teams, ja, um das so zu sagen. Und ja, das ist cool, weil die belohnen sich auch für einen gewissen Mut. Und ja, die 2 Tore, die sie bekommen, sind natürlich so ein bisschen bitter gewesen. Aber das erste Tor, das sie dann bekommen, das war natürlich über einen Chipball, was die Spanier ja auch probiert hatten, weil da waren schon immer wieder Möglichkeiten, wenn Kap Verde ein bisschen rausgeschoben ist, dann den Chipball dann zu spielen, weil du auch da natürlich dann eine gewisse Gefährlichkeit dann entwickeln kannst. Und das hat dann Uruguay auch in den Situationen dann auch genutzt und dann innerhalb von 5 Minuten dann auch das Spiel dann auch gedreht und Kap Verde natürlich dann ja dann schon ihre Schwächen dann gezeigt, oh okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig, war aber vielleicht ganz gut, dass dann auch die Halbzeit dann auch kam für Kap Verde, um sich da einfach wieder zu schütteln, um sich da auch da einfach wieder zu gucken, dass du wieder gut kompakt und dann auch fleißig dann wieder verteidigst. Und ja, zweite Halbzeit muss man auch sagen, auch da Kap Verde immer wieder gezeigt und auch immer wieder mutig auch nach vorne attackiert. Und das Tor, das sie machen, das 2-2, klar, Torwart kann man jetzt auch wieder drüber sprechen oder musst du drüber sprechen. Also weiß jetzt nicht, was er da sich dabei gedacht hat, aber was schon mal wichtig und was schon mal gut ist, dass sie da einfach ein bisschen vorgerückt sind, ja. Die hätten sich ja auch wieder erstmal hinten stehen können und sagen, hey, wir machen erstmal später auf, aber nein, immer wieder situativ mal nach vorne, mal ins Angriffspressing dann gegangen und da haben sie sich dann einfach dann belohnt gehabt und war ein Spiel gewesen, wo Kap Verde wieder alles reingeschmissen hat und sich den zweiten Punkt sich erkämpft hat. Und ja, jetzt tatsächlich in dieser Situation sind, wo sie ja weiterkommen können. In unseren Vorberichten haben wir natürlich gesagt gehabt, irgendwie logischerweise, ich glaube, es nimmt uns natürlich auch hoffentlich keiner krumm, dass wir da jetzt gar keine Fantasie eigentlich haben, dass Kap Verde da weiterkommt. Ich glaube, ich habe ihnen gesagt gehabt, vielleicht kann man gegen Saudi-Arabien gewinnen. Ja, mittlerweile glaube ich jetzt wirklich dran und nicht nur an Sieg, sondern ich glaube auch an ein Weiterkommen. Weil die sind in so einem Flow, die sind einfach in so einem Momentum, die können befreit aufspielen, das merkt man schon. Und bei Uruguay ist es natürlich ganz anders gewesen. Die haben eine andere Erwartungshaltung. Die haben die Erwartungshaltung, in dieser Gruppe weiterzukommen. Und jetzt ist der Druck auch da. Und die haben auch da einen sehr, sehr schweren Gegner jetzt noch vor der Brust mit Spanien. Also Kap Verde, das kann ein dickes Ding werden. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf den dritten Spieltag.
Ich glaube sogar, dass ein Unentschieden zu Platz 2 reichen könnte, weil Uruguay wird gegen Spanien voraussichtlich verlieren. Und dann sind sie bei 3 Punkten und dann müssen sie nicht mehr gewinnen, um am Ende Platz 2 klarzumachen. Ich finde auch beim zweiten Tor, ehrlicherweise, ja, natürlich ist es ein krasser Patzer, erst den Ball da hinten hinzuschmeißen, dann auch von Muslera so einen wilden Ausflug zu machen, aber den auch mit 2 Kontakten, also einmal mit dem Knie vorbeizulegen und dann den Ball noch am Verteidiger, der ja trotzdem zurücksprintet, vorbei ins Tor zu schieben, war schon auch technisch gar nicht so schlecht gemacht von Helio Varela. Also ja, man sieht schon, da sind schon auch ganz gute Zocker dabei, die da ja natürlich auch gerade gefühlt einfach ohne Druck aufzocken und so ein bisschen einfach sich treiben lassen und keine Angst haben, wie vielleicht andere Nationen, sich jetzt zu blamieren oder irgendwas, sondern einfach Spaß haben, das genießen, weil sie wissen, es ist vielleicht eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich werde das vielleicht nie wieder auf dieser Bühne erleben, aber solange ich hier bin, habe ich den Spaß meines Lebens und bereite auch den Leuten daheim eine gute Zeit, weil wenn man die Videos aus Praia und so sieht, wie die Leute nachts wach bleiben, um sich das reinzuziehen und dann komplett ausflippen, wie ihr Land das erste WM-Tor schießt, wie sie den zweiten Punkt holen. Das macht schon Spaß und ist auch was, wo ich sage, ja, ein Trainer wie Bubista, der von Kap Verde selber kommt, der findet Mittel und es ist ja immer diese Diskussion, ist die Trainerausbildung in Afrika zu schlecht, ist die Trainerausbildung von Local Coaches vielleicht nicht gut genug, aber der Mann ist durch die harte Schule gegangen, hat auf Kap Verde in der Liga gecoacht und hat auch jetzt seit 2026 Antworten auf das, was so ein Marcelo Bielsa, der Goat für ein Pep Guardiola ihm da vorsetzt. Und das muss man auch mal einfach wertschätzen und den Mann vielleicht auch mal hervorheben und seinen Weg, weil er einfach ein cooler Typ auch ist, so wie er sich gibt.
Ja.
Und das macht Spaß und ihm gönnt man es, genauso wie der ganzen Mannschaft. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass da der nächste Erfolg gegen die Saudis klappt und wir weiterhin hier über Kap Verde sprechen können, auch im 16-Finale. Ja, ob wir das, beziehungsweise jetzt überspringen wir mal nicht Ägypten, weil auch das war historisch. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Grafik gesehen, dass es fast 35.000 Tage waren, seit der ersten WM-Teilnahme 1934 bis jetzt 2026 zum ersten WM-Sieg von Ägypten, 3:1 gegen Neuseeland. Und das ist schon was, auch hier wieder, ich sag's euch, es lohnt sich, Twitter so ein bisschen zu verfolgen in diesen Tagen. Auch da wieder die Videos aus Kairo von den Leuten, die sich die Nacht um die Ohren gehaut haben, um dann in so einem, ja, das sieht fast aus wie so ein Kolosseum, wo ein riesiges Public Viewing war, und dann flippen da 30.000, 40.000 Ägypter komplett aus, feiern diesen Sieg über Neuseeland. Und das hat auch wieder Bock gemacht. Eigentlich ist Ägypten eine vielleicht so erfolgsverwöhnte Nation gewesen die Jahre über, aber jetzt hat sich viel Sehnsucht aufgebaut, weil man auch bei den Afrika-Cups die letzten Jahre nicht mehr so performt hat. Und wir haben auch vorher in der Vorschau-Episode darüber gesprochen, dass Mo Salah diesen großen Erfolg in seiner Nationalmannschaftskarriere noch braucht. Er hat nie den Afrika-Cup gewonnen und es steht sehr noch in den Sternen, ob er ihn nächstes Jahr spielen wird. Deswegen glaube ich, ihm ist es gegönnt, Trezeguet ist es gegönnt, aber natürlich diesem ganzen Team von Ägypten, das jetzt viele Rückschläge auch hatte, dass man jetzt diesen großen Moment gegen Neuseeland erleben konnte und damit auch natürlich super Ausgangslage hat und weiterkommen wird, oder?
Ägypten, muss ich sagen, die überraschen mich auch tatsächlich von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Ich hatte ja so anfangs die Befürchtung gehabt, dass die ihren Stil, den sie hatten, auch gerade beim Afrika Cup, beibehalten werden, weil der natürlich dazu geführt hat, dass die Platz 4 erreicht haben und das ja schon eine ordentliche Leistung war, beziehungsweise auch Platzierung und auch vom Ergebnis her. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, wieder tiefer Block, wieder auf Umschaltmomente zu gehen, aber ich finde, dass sie ja eine gewisse Art und Weise haben, Fußball zu spielen, das auch etwas erfrischend ist, wo es auch Spaß macht zuzugucken, weil sie erstens auch die Qualität einfach auch vorne haben, die jetzt auch eigentlich eher genutzt wird. Aber trotzdem ihre Kernaufgabe, die sie haben und wofür sie auch stehen letztendlich, dennoch gut in einem guten Block auch tief zu verteidigen und auch das Zentrum eng zu halten. Und das machen die gut und die haben auch mittlerweile ja auch gewisse Spielanteile. Ja, jetzt hatten sie schon gegen Belgien zum Teil gehabt, aber natürlich jetzt auch gegen Neuseeland und sind auch da, sage ich jetzt mal, in der Lage, immer wieder in gewissen Ballbesitzphasen zu kommen. Und ich finde, dass sie da ja eigentlich gut ins Spiel reingekommen sind, gerade in den ersten Minuten, aber ja, nicht so die großen Chancen dann hatten. Und dann, ja, muss man sagen, hatte Neuseeland so aus dem Nichts dann die beste Chance dann gehabt, wo sie dann auch nutzen dann und auch da das Tor machen, was sehr, sehr bitter war. Nichtsdestotrotz, ja, haben sie sich jetzt auch nicht so sehr den Kopf hängen gelassen. Es ging weiter und ja, die haben das alles so kontrolliert gehabt und sind geduldig geblieben und immer wieder Möglichkeiten und Aktionen gehabt. Beispielsweise in der 36. Minute war das, glaube ich, ja genau, über Mamouche, der ja einen Freistoß hatte und war relativ knapp gewesen. Ich muss sagen, Mamouche ist der Spieler aber, der so ein bisschen abfällt bei Ägypten. Wenn er noch performt von den Vorderleuten, dann kann Ägypten richtig, richtig gefährlich werden. Aber der hat aktuell ja so einen Durchhänger. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass er ja bei Man City leider auch jetzt keine aktuell gute Saison gespielt hat. Vielleicht braucht er eine Pause, ich weiß es nicht. Aber ja, ist da so ein bisschen, hängt da so ein bisschen in der Luft. Ich sehe ihn auch nicht so ganz als Stürmer. Ich finde, kommt eigentlich besser so über den Flügel, wenn er seine Situation ausspielen kann, aber du willst natürlich alle Spieler so ein bisschen auf den Platz bekommen und man muss, kann natürlich auch Stürmer spielen und soll auch derjenige sein, der dann die Tiefe beläuft und attackiert und deswegen spielt er auch vorne im Sturm. Ich hoffe aber natürlich, dass er ja letztendlich auch in seine Form kommt. Aber wie gesagt, es sind andere Spieler, die das richten aktuell. Und ja, das sind die Spieler, die dann auch die Tore machen. Es ging dann los, wo dann Hani, der für mich eine gute WM gespielt oder bis jetzt eine gute WM spielt, beziehungsweise auch gegen Belgien stark gespielt hat, defensiv, der dann durchbricht über die Seite und Sikho dann ein schönes Kopfballtor dann macht nach einer tollen Flanke, wie gesagt, von Hani und relativ schnell dann das Spiel gedreht gehabt in der zweiten Halbzeit und wo, ja, Zico ja einen guten Doppelpass dann spielt mit Salah und ja Salah dann sein Tor dann gemacht hat. Das war sein erstes Tor, ne, bei einer Weltmeisterschaft, gell?
Ja.
Ja, genau. Und ja, hat man natürlich auch gesehen und gemerkt, dass da ja auch ein bisschen was abgefallen ist bei den
Ich glaube,
Ägyptern,
nicht nur ein bisschen.
ja.
Ich glaube, da ist ihm so eine richtige Last von den Schultern gefallen.
Ja, definitiv, definitiv, weil, wie gesagt, die hatten Kontrolle gehabt, es war alles gut, aber so der letzte Punch hat gefehlt gehabt und dann haben sie diesen, ja, diesen Moment dann einfach entwickelt gehabt und konnten dann relativ schnell das Spiel drehen und dann auch Joker Trissier macht dann auch sein Tor von der Bank und auch für ihn natürlich ein besonderer Moment dann gewesen. Und man muss sagen, Ägypten ganz klar und auch verdient gewonnen. Wie gesagt, die überraschen mich von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Ist jetzt nicht so wie Marokko letztendlich, ja, weil sie da einfach noch ein bisschen defensiver sind und auch immer wieder gerne über schnelle Umschaltmomente dann halt kommen. Ja, also das heißt, sie lassen den Ball spielen und lassen den Ball zirkulieren und probieren zu locken und dann probieren sie zielstrebig nach vorne zu kommen. Aber wenn sie Platz haben und so machen sie auch ihre Tore durch schnelle Aktionen, entweder wie gesagt über einen Doppelpass oder über einen Durchbruch, über eine Flanke, dann sind sie stark und da sind sie auch effektiv. Und ja, freut mich für Ägypten, dass sie da in einer sehr, sehr guten Position sind, wo sie letztendlich jetzt auch den Gruppensieg einfahren können. Und ja, das wäre natürlich für Ägypten eine coole Sache und bin da gespannt, wie sie dann in den nächsten Spielen dann performen werden, wenn es dann auch gegen Mannschaften geht, die letztendlich auch ja ein höheres Niveau haben.
Noch kleine Korrektur, weil ich jetzt in die Live-Recherche gegangen bin.
Ja.
Mo Salah hat 2018 schon mal 2 Tore gemacht gegen Russland und gegen Saudi-Arabien, aber er war jetzt der Kapitän der ersten Gewinnermannschaft bei der WM und ich glaube, das alleine zählt schon, auch wenn man die Videos danach gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das, da gab es ja die Mannschaft, die dann mit den ägyptischen Fans auf der Straße vor dem Stadion gefeiert hat. Das war auch nochmal überragende Bilder. So ein Superstar wie Mo Salah, der einfach mit hier Hinz und Kunz auf der Straße eine Party macht, zeigt, was es den Leuten bedeutet. Aber ich glaube, wir müssen sogar ein bisschen auf die Tube hauen, ne? Wir sind schon bei 57 Minuten und haben noch 4 Spiele vor uns.
Oh ja.
Und ja, landen bei einem Team, das man trotzdem wahrscheinlich ein bisschen mehr besprechen muss, und zwar dem Senegal, der ja von mir zumindest hier als das aussichtsreichste Team auf ein Weiterkommen ausgerufen wurde vor der WM. Und man merkt schon, die Gruppe ist sehr hart, aber auch, dass innerhalb des Senegals die Stimmung gar nicht so positiv war, wie ich sie vor der WM wahrgenommen habe, weil es hat jetzt gar nicht so viel gebraucht, um diese Stimmung zum Kippen zu bringen, weil mittlerweile sehr viele sehr kritisch auf Pap Chau schauen und seine Entscheidung eben, weiterhin bei dieser WM seinen Routiniers diese letzte große Bühne nochmal zu bieten und nicht jetzt hat schon den Umbruch eingeleitet zu haben, weil es gibt sehr, sehr viel Kritik daran, dass so ein Ibrahim Baye, dass ein Iliman Djai überhaupt keine Chance auf die Startelf haben, dass weiterhin vor allem natürlich ein Kalidou Koulibaly in der Startelf steht, dass ein Garner Gay auf der 6 spielt, aber auch ein Sadio Mané noch eigentlich unantastbar scheint. Klar, beim Afrika Cup waren sie alle wichtige Bausteine, aber Kalidou Koulibaly, das ist vorbei, oder?
Ja, das muss man schon sagen. Es ist ja vorbei. Es hört sich jetzt sehr, sehr hart an. Aber auch schon beim Frankreich-Spiel hat man schon gemerkt, er kommt einfach nicht mehr mit dieser Dynamik, mit diesem Tempo mit. Klar, er ist immer noch ein Ochs, wenn du ihn so siehst, ne? Aber er ist einfach, ja, nicht mehr fit. Er ist nicht mehr so agil. Er kommt zu spät in Zweikämpfe rein. Und wenn du auch gewisses Fitnessproblem hast, ja, und ich glaube, das hat er auch einfach, dann fehlt dir auch einfach im Kopf das Mentale, sage ich jetzt mal,
Geistige
um
Frische.
dann, ja, genau, einfach dann letztendlich gute Entscheidungen dann zu treffen, klar zu sein in deinem Spiel. Und das merkt man schon. Also der hatte gegen Frankreich, aber auch gegen Norwegen, hat er ja schon nicht gut ausgesehen gehabt und auch bei den Gegentoren schon die eine andere Aktie da leider hinterlegt. Und das ist natürlich immer sehr, sehr fatal. So ähnlich, sage ich jetzt mal, wie es bei Tunesien ist mit Skiri, wenn der Führungsspieler nicht so fit ist, wenn die anderen Spieler das auch eventuell merken, ja, wenn auch dann die Stimmung dann auch kippt, wenn der Trainer dann letztendlich hinterfragt wird über seine Entscheidungen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig innerhalb der Mannschaft, innerhalb ja, der Nation, auch im Verband letztendlich. Und es wundert mich, weil Papa Tschau gerade beim Afrika Cup auch immer wieder mal den einen anderen mal reingeschmissen hatte. Genau, und jetzt, sage ich jetzt mal, setzt er auch seine erfahrene Achse und ja, wird da so ein bisschen mit bestraft und verliert so seinen Weg, sage ich jetzt mal, den er eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen eingeschlagen hat. Klar, WM ist vielleicht nochmal was anderes, du denkst nochmal drüber nach und denkst, okay, WM, größere Bühne, du spielst gegen Frankreich, du spielst gegen Norwegen, du willst vielleicht ja nochmal eine Erfahrung drin haben. Ich weiß es nicht, ich finde es generell etwas schade. Und ja, Senegal haben wir schon besprochen gehabt, es ist eine gute Mannschaft. Die machen das auch in den Spielen, das ist okay, aber die Mannschaften sind auch wirklich sehr, sehr gut. Frankreich sowieso, aber Norwegen auch. Und ja, da tun sie sich einfach sehr, sehr schwer, auch wenn sie ein bisschen mehr Ball hatten, mehr Kontrolle hatten über das Spiel. Und Norwegen ist natürlich aber die Mannschaft, die auch über gute Umschaltmomente dann halt kommen, die Tiefe dann attackieren und Koulibaly, derjenige, der die Tiefe aufnehmen muss. Und dann halt die Tore mehr oder weniger dann vorbereitet, wie beim 1:0, wo dann ein Tiefenball dann halt kommt, wo er dann ja vorlegt und Norwegen kommt dann 1:0 in Führung. Und ja, das war dann natürlich schwierig gewesen. Und dann war die erste Halbzeit ja schon so gut wie rum gewesen, aber die Unsicherheiten, die waren dann schon da, ne? Mandy verliert fast den Ball oder verliert den Ball gegen Haaland. Haaland nur Pfosten dann getroffen gehabt. Es hätte schon vor der Halbzeit das 2:0 sein können. Und dann, ja, ist es natürlich auch irgendwo dann ein Bruch dann gewesen. Und ja, haben sich natürlich schwer getan, gegen die Ochsen da zu spielen. Gerade mit Haaland, der natürlich in einer sehr, sehr guten Form ist, der auch sein erstes Turnier spielt. Generell für Norwegen sehr, sehr spannend, weil die auch einfach eine gute Generation haben und die in einem sehr, sehr guten Flow sind. Und ja, immer wieder konnten sie die Umschaltmomente dann nicht so wirklich aufnehmen. Und ja, nach vorne ging ein bisschen was, aber letztendlich musst du sagen, das Spiel ist 3:2 ausgegangen, war natürlich ein Spiel gewesen, das hin und her ging. Das Spiel habe ich mir auch so in etwa vorgestellt, nur in der Hoffnung, dass natürlich Senegal da die Punkte einfahren wird. Sah mit 2 Toren, Haaland mit 2 Toren. Insgesamt in Summe 3:2 ausgegangen. Und ja, was ich aber gut finde bei Senegal, die kommen immer wieder zurück. Das muss man schon sagen, auch gegen Frankreich. Also schon eine Mentalität, die sie an den Tag legen, aber meistens immer zu spät und letztendlich sehr, sehr schwierig in dieser Gruppe. Wir haben gesagt, es ist eine Todesgruppe und es sieht so aus, dass ja, Senegal in dieser Todesgruppe ja, untergehen wird.
Leider. Ich bin aber sehr, 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 sehr gespannt, wie es jetzt gegen den Irak ausschaut, wie man jetzt gegen ein Team spielt, das eben nicht dieses Top-Top-Niveau hat. Weil am Ende des Tages muss man natürlich trotzdem sagen, schießt du irgendwie dieses 3 zu 3 und es gab ja in der 97. Minute noch diesen Kopfball nach der Ecke. Wie stehst du jetzt da, wenn du da das 3:3 köpfst, wenn du in der Nachspielzeit noch einen 1:3 Rückstand aufgeholt hast, dann würden wir jetzt ganz anders dastehen, weil dann wäre die Chance sehr hoch aufs Weiterkommen, dann wäre die Stimmung eine ganz andere. Aber Pap Chau, ich bin sehr, sehr gespannt, was er jetzt macht. Geht er das Risiko zu sagen, ich rasiere jetzt erstmal hier meine Routiniers, schmeiß so einen jungen Ibrahim Baye, der ja wirklich brennt und bei jedem Einsatz ein bisschen was bewegen will, aber auch so jemanden wie Barasopoko Ndiaye von den Bayern, weil ich einen senegalesischen Journalisten kenne, der gerade mit im Camp ist und der zu mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, welche Eindrücke sammelst du so rund um das Team, wie es die Stimme hat gesagt, er ist in jedem Training der beste Mann, er ist in jedem Training der auffälligste Mann und niemand hier versteht, wie der noch bei 0 Minuten stehen kann, weil er so dynamisch sein muss im Training, weil er so engagiert sein soll und ob jetzt solche Leute vielleicht einfach mal reingeworfen werden, weil, ja, natürlich hast du noch was zu verlieren, du musst gegen Irak gewinnen, aber sie könnten halt ein Element der Frische reinbringen und auch ein bisschen unbelastet von dem, was jetzt dann in den ersten zwei Spielen passiert ist. Und die wichtigste Frage natürlich, geht er auf seine Afrika-Cup-Finale Innenverteidigung und bringt Mamadou Sarr wieder rein für Kalidou Koulibaly. All das sind Fragen, die nur er beantworten kann, die er beantworten wird. Und ja, da sind wir auch mal gespannt, wie es dann nach der WM auch weitergeht. Sollte Senegal in der Gruppenphase ausscheiden, wird die Kritik sehr groß sein. Ich glaube, das Einzige, was ihn dann noch retten könnte, wäre, dass das Kass im Nachhinein den Afrika-Cup-Titel wieder Senegal zuerkennt und er dann sich wieder als Afrika-Cup-Sieger bezeichnen kann. Aber nein, Spaß beiseite. Ich habe Senegal noch nicht ganz aufgegeben, weil ich glaube, dass es trotzdem ein Team ist, wo so ein paar Würfel ineinander fallen müssen oder so ein paar Steine an die richtige Stelle fallen müssen, damit die Sachen wieder funktionieren. Ich glaube, das war jetzt sprichwörtlich komplette Katastrophe von mir, aber ihr versteht, was ich meine. Es braucht nicht viel, damit die Sachen wieder greifen und dass das Team wieder funktioniert. Aber jetzt muss er auch gegen den Irak liefern und ja, ein Sieg da. Und dann musst du schauen, ob es weitergeht oder nicht, ob du unter die besten Gruppen Dritten kommst oder nicht. Und der Turnierbaum wird dir dann auch vorgeben, wie es weitergeht. Bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, nämlich Algerien, will ich dir mal kurz die Umstände schildern, wie ich das Spiel verfolgen durfte. Also ich mache ja aktuell sehr viele Nachtschichten beim Kicker und da freue ich mich immer, wenn sehr viele Spiele nachts sind, weil dann geht die Nacht ein bisschen schneller vorbei. Und ich habe mich auf diese Nacht tatsächlich sehr gefreut, weil Senegal natürlich wichtiges Spiel, aber natürlich dann mit Algerien die nächste afrikanische Mannschaft direkt danach. Und 5 Uhr früh Jordanien, Algerien, alle anderen im Büro schon so, boah, wir alle ein bisschen durchgeschnauft. Aber dieses Spiel, es war zäh, muss ich sagen. Auch wenn es mich mehr interessiert hat als vielleicht ein, weiß ich nicht, Südkorea gegen, ich sage jetzt nichts Falsches, aber zum Beispiel Südkorea gegen Tschechien hätte mich jetzt in der Nacht um 5 Uhr weniger interessiert. Aber es war trotzdem sehr herausfordernd, Jordanien gegen Algerien anzuschauen, weil Algerien nicht anders als am ersten Spieltag agiert hat und wieder ein bisschen enttäuschend war aus meiner Perspektive. Klar, Jordanien deutlich schwächerer Gegner als Argentinien und es hat am Ende gereicht. Aber so ein richtiger Hoffnungskick, dass man sagen kann, Algerien ist besser als gedacht. Algerien hat die Probleme vom Afrika-Cup von der Zeit davor abgelegt, habe ich nicht gesehen. Es war mehr so, ja, es sind halt irgendwie 2 Tore reingefallen. Wir haben uns da jetzt zum Sieg gestolpert. Aber jetzt hat für den weiteren Turnierverlauf hat es mir trotzdem nicht große Hoffnungen gemacht. Oder sehe ich das falsch?
Also ich bin da absolut bei dir. Es gibt leider das eine andere Spiel, das immer wieder zäh ist. Das ist einfach so im Fußball. Aber das Spiel gehört auf jeden Fall dazu, das einfach sehr, sehr schwierig war, sich das anzuschauen. Klar, ich meine, ich schaue es mir dann im Nachgang an und ich finde, wenn du das dir noch im Nachgang anschaust, dann ist es noch schwieriger, weil
absolut.
weil du weißt ungefähr, was passiert, wie das Ergebnis dann ja ausgegangen ist. Das Gute ist, dass man dann so ein bisschen hin und her dann springen kann. Genau, aber natürlich ist ein Spiel, wo ganz, ganz wenig einfach passiert ist. Klar gab es 1-2 Möglichkeiten, sowohl für Jordanien als auch für Algerien, aber jetzt nicht die aller besten Möglichkeiten. Und ja, ich glaube dann in der 35. Minute oder so, irgendwann während dem Spiel, Jordanien macht dann das 1:0, wo Algerien einfach in der Defensive so ein bisschen verpennt hatte. War dann ja nicht so gut und optimal dann verteidigt und ja, da denkst du natürlich, oh, okay, gegen Argentinien verloren, schön einen auf den Sack bekommen, jetzt gegen Jordanien liegst du 0-1 hinten und dann sehr, sehr schwierig. Und ja, ich muss sagen, die sind nicht so kreativ, mir fehlt einfach so generell Speed, Athletik, Kreativität. Es kommen immer wieder Fernschüsse, ja, von Mazar beispielsweise, der immer wieder probiert, das Spiel an sich zu reißen, ne, der schon einer ist, der immer wieder probiert, das Spiel zu kreieren. Aber auch für ihn ist es natürlich sehr, sehr schwierig, sich immer wieder in Szene zu bringen. Und ja, da sind immer wieder in Umschaltmomente gekommen. Zweite Halbzeit auch Algerien immer wieder probiert, versucht, getan und gemacht. Und was einfach sinnbildlich ist, wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, ja, dann sind das die Standards, ja. Und so war das dann auch letztendlich dann gewesen, dass du über zwei Ecken letztendlich dann das Tor dann auch gemacht hast. Und das Beste und das Schönste natürlich für Algerien, dass du die 3 Punkte hast. Das war eigentlich, sage ich jetzt mal so, ein Pflichtsieg gewesen. Den Sieg hast du auch. Die Art und Weise war natürlich ja nicht so optimal gewesen, aber letztendlich geht es darum, dass du dann die Punkte einholst und einfährst, und das haben sie dann letztendlich getan und gemacht. Und über die Art und Weise ja muss man jetzt nicht drüber sprechen, aber die Ecken, das sind auch Möglichkeiten, um Tore zu erzielen, generell Standards. Und wenn das eine Stärke von dir ist, und da hat sich Algerien sich einfach zweimal sich in der Luft dann durchgesetzt, dann ja, gewinnst du auch die Spiele. Und Algerien jetzt mit 3 Punkten, mit wichtigen 3 Punkten, definitiv. Und ja, jetzt geht es natürlich darum, dass du gegen Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, genau, Österreich, dass du dann da, sage ich jetzt mal, ja, die 3 Punkte dann einfährst, um dann weiterzukommen. Aber ich muss sagen, wird wahrscheinlich schwierig werden, wenn ich so Algerien jetzt gesehen habe, wie sie spielen, von Art und Weise. Ich sehe da keine Waffen. Finde ich schwierig tatsächlich, ja, da weiterzukommen, auch mit 3 Punkten. Muss man natürlich gucken und schauen, ob das eventuell reicht. Aber wenn du gegen Österreich verlierst, negativen Torverhältnis dann rausgehst, wird es wahrscheinlich schwierig werden.
Also, ich will mir jetzt wirklich keine Algerier hier zum Feind machen. Aber wenn ich die Wahl hätte zu sagen, der Senegal kommt weiter und dafür muss Algerien rausgehen und mit dem wichtigen Zusatz, sie werden von Wladimir Petkovic erlöst, in Anführungszeichen, und kriegen dafür einen progressiven Coach, der auch mal neue Ideen einbringt, der diese wirklich coolen Spieler, die nachkommen, wie Ibo Maser oder auch Hajj Musa, der mir wieder besser gefallen hat als Marius, obwohl er nur eine Viertelstunde gespielt hat, einfach weil er dynamischer ist, weil er kreativer ist, weil er auch irgendwie gewillter ist, was zu verändern. Wenn das passiert, dann wäre das für mich das Szenario, das ich unterschreiben würde. Nicht, weil ich die Algerier irgendwie jetzt halt schlechter finde als die Senegalesen, sondern weil ich einfach glaube, dass sie in dieser Konstellation nicht viel weiterkommen werden die nächsten Jahre und sie einen Neustart brauchen ohne einen Coach, der unglaublich viel Kohle verdient und deswegen natürlich auch sehr schwer zu entlassen ist. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, lass lieber die Senegalesen weiterkommen. Die könnten uns zumindest im weiteren Turnierverlauf noch Spaß bereiten. Bei den Algeriern fehlt mir einfach die Fantasie dafür. Aber natürlich verstehe ich auch, dass jeder Algerier da mit Herzblut dranhängt und sagt, ich nehme jedes Spiel bei einer WM mit. Und vielleicht ist es ja auch möglich, dass man dass man in so ein Turnier hineinwächst und bestimmte Spieler wie ein Ibo Maser auch mal in einem Sechzehntelfinale einen überraschenden Sieg fabrizieren, weil sie einfach eine Aktion haben, die reicht dann mit einem defensiven Block, um dann 1-0 zu gewinnen, ist alles drinnen. Und dass Algerien ja bei der WM überraschen kann, dass sie große ärgern können, haben sie auch schon gezeigt. Alleine das Argentinien-Spiel und ich befürchte auch das kommende Österreich-Spiel werden uns eines Besseren belehren. Aber ja, wir wollen zu der Mannschaft kommen, wo ich vorhin, worauf ich mich vorhin bezogen habe, bei dem, die können vielleicht wirklich nur tief stehen und sprechen über England, Ghana 0 zu 0. Natürlich sau, sau geil, dass Ghana einen Punkt gegen England holt, dass da, dass es funktioniert und die Geschichte von Benjamin Nassare, dem Keeper, die ich immer wieder zitieren will, diese unglaubliche Reise jetzt hat mit einem 0 zu 0 gegen Harry Kane gekrönt wird. Das ist einfach was richtig Spaß macht an der WM. So richtig Spaß, die Spiele anzuschauen, macht es nicht. Aber auch hier wieder ein ghanaischer Journalist, den ich in dem Zusammenhang zitieren darf. Wenn du Carlos Queiroz Fußball bestellst, kriegst du Carlos Queiroz Fußball. Und das ist einfach so ein bisschen Terroristenball sich hinten reinstellen und schauen, was vorne geht. Und wenn der VAR eingreift und diesen Elfmeter, den es ja eigentlich geben muss, in der, ich glaube, 57. Minute oder sowas gibt, dann kannst du dieses Spiel sogar 1:0 gewinnen und danach fragt keiner mehr, oder schon übermorgen fragt keiner mehr, wie du England geschlagen hast. Du hast es dann einfach gemacht und schon jetzt haben sie 4 Punkte, sind sicher weiter. Also man muss ihnen ja die Props dafür geben, wo sie aktuell stehen. Alleine das Optische ist vielleicht nicht ganz so hübsch wie bei anderen afrikanischen Teams.
Ja, ich finde, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst und auch was der Journalist gesagt hat. Das trifft auf jeden Fall zu. Es ist sehr pragmatisch, es ist sehr, sehr defensiv. Defensiv stehen sie gut. Ja, ich meine, die haben jetzt 2x0 gespielt. Also, das muss er ja auch hinkriegen. Und ja, ich habe gestern mal das Spiel gewesen und ja, ich dachte, ey, was ist denn da los? Also ich war auch von England auch sehr, ja, enttäuscht gewesen, muss ich auch dazu sagen. Hatte auch heute Morgen noch mit Arbeitskollegen drüber gesprochen gehabt, die auch das Spiel verfolgt haben, waren alle derselben Meinung gewesen. Also es war ein Spiel, das wirklich gar keinen Spaß gemacht hatte, zuzugucken. Nichtsdestotrotz, für Ghana cool, freut es mich einfach. Die haben Last-Minute-Sieg gegen Panama gehabt und ich hatte beim ersten Spieltag bei der Zusammenfassung ja gesagt, das Spiel in der letzten Minute zu gewinnen, das kann dir eventuell Energie und Kraft geben, um ja im weiteren Verlauf des Turniers letztendlich alles reinzuschmeißen und da eine Energie und eine Symbiose zu entwickeln. Und ja, die schmeißen sich schon alles rein, die verteidigen im tiefen Block. Natürlich hatten sie auch Glück gehabt in dem Spiel. Ja, es war jetzt nicht so, dass sie alles wegverteidigt haben. Ne? Also ich meine, es war Pfostenlatte gewesen, von der Linie geklärt. Das war ja alles drin gewesen. Also so ist es jetzt nicht. Nichtsdestotrotz erarbeiten sie sich durch eine ja krasse Defensive die Punkte, vor allem, dass sie auch einfach hinten gut stehen. Und ja, es sind jetzt einfach eine Runde weiter, weil sie sich einfach erkämpft und sich das erarbeitet haben. Ja, es gibt wirklich jetzt nicht so viel zu sagen zu diesem Spiel. Deswegen ist es jetzt schwer, da inhaltlich da wirklich jetzt da so reinzugehen. Es gab ein, zwei Umschaltmomente von Ghana, aber die waren wirklich sehr, sehr uninteressant gewesen und wirklich sehr, sehr ungefährlich. Ansonsten England auch sehr ideenlos gewesen. Und ja, das Schöne ist, dass Ghana jetzt einfach durch ist und einfach weiter ist letztendlich. Und ich bin einfach gespannt, ja, wie sie das dann in der K.O.-Phase machen werden. Auf der anderen Seite werden sie wahrscheinlich im tiefen Block verteidigen. Aber die Frage ist, ob es eine Mannschaft gibt, die diesen tiefen Block dann brechen kann oder ob Ghana auch mal in offensive Umschaltmomente dann geht und kommt, um dann auch da für die eine oder andere Überraschung dann zu sorgen. Das wird spannend sein, das zu verfolgen. Aber wir werden Ghana, glaube ich, die ganze Zeit so sehen. Die haben gegen Panama so gespielt. Es war natürlich klar, dass sie dann auch gegen England so spielen werden. Und die werden vermutlich auch gegen Kroatien so spielen. Also, die werden jetzt keinen, ja, Hurra-Fußball spielen. Ich glaube, so habe ich es das letzte Mal, ja, erwähnt gehabt und beschrieben. Und ja, macht leider keinen Spaß, weil ich muss halt sagen, ich bin auch von Ghana etwas anderes gewohnt in den letzten Jahren. Wenn ich an 2014 denke, an 2010 denke, da haben sie immer wieder Spieler gehabt und immer wieder coole Umschaltmomente, wo sie einfach immer sehr gefährlich waren und sehr, sehr unangenehm waren, wo du auch immer wieder aufpassen musstest, dass die ja nicht zu Kontersituationen kommen. Und jetzt ist es wirklich fast Verwaltungsfußball und ist nicht so toll, muss man sagen, ja.
Ein Name, der in Ghana schon seit Jahren wild diskutiert wird und es natürlich nach so einem Spiel wieder ist Jordan Ayew, der einfach ja für diese Umschaltmomente, die du angesprochen hast, nicht mehr die Physis hat, nicht mehr das Tempo hat. Da merkst du, so ein Semenyo, der ist auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, Okay, stelle ich ihn vielleicht die erste Halbzeit auf, damit er sich aufopfert gegen den Ball, damit er vielleicht auch mal einen Ball festmacht und dann Semenyo in die Tiefe schicken kann in diesen Umschaltmomenten? Oder ja, muss ich ihn immer so lange drauf lassen, wie jetzt hat in den ersten beiden Spielen, weil so wirklichen Output hat er offensiv relativ wenig gehabt. Und mein zweiter Gedanke dazu ist, es tut bei dem, was wir aktuell sehen, noch mal ein bisschen mehr weh, dass Mo Kudus dieses Turnier verpasst hat, weil sich vorzustellen, diesen tiefen Block mit Semenyo und Kudus vorne für diese Umschaltmomente zu haben, ich glaube, dann wäre Ghana nochmal eine ganz andere Waffe gewesen, weil Kudus einfach auch perfekt geeignet ist für diese Momente, weil der nicht nur stark am Ball ist, sondern eben auch noch das Tempo mitbringt und die zwei zusammen, das wäre dann schon wirklich sehr, sehr gefährlich für jeden Gegner gewesen und dann wäre vielleicht auch in dem Spiel noch mehr passiert. Aber ich meine, wer sind wir, um zu sagen, nach einem 0:0 gegen England noch Kritikpunkte zu finden? Das ist einfach trotzdem
Absolut, ja.
nach dem, was Ghana die letzten Monate erlebt hat, auch mit dem verpassten AFCON, ja, trotzdem eine gute Leistung und wir werden sie weiter sehen. Und wer weiß, ich meine, es gibt auch ein Szenario, wo du ja auch schon gesagt hast, dass man im 16. Finale dann halt mal diesen Umschaltmoment nutzt, diesen Elfmeter vielleicht bekommt und dann ja plötzlich im Achtelfinale steht. Also vieles möglich bei Ghana. Nachdem ich ihnen vor dem Turnier nicht viel zugetraut habe, sitze ich jetzt halt wieder ein bisschen mehr im Ghana-Boot. Aber wir werden sehen, wohin der Weg führt. Und ich muss bei Ghana ein bisschen Abbitte leisten, aber bei wem ich definitiv noch mehr Abbitte leisten muss, ist Lionel Mpazi. Also, was war das für ein Spiel gestern von ihm gegen Kolumbien? Ich habe es dir schon erzählt, ich bin frühs weggepennt. Ich habe keine Nachtsicht gehabt. Kurze Anmerkung dazu. Ich wollte es mir einfach nur so in meiner Freizeit anschauen um 4 Uhr früh, habe es aber nicht gepackt, musste es mir im Real Life reinziehen. Ja, und dann diese Paradenshow zu sehen, wie er immer weiter die Kolumbianer zur Verzweiflung getrieben hat. Klar, bitter, am Ende steht jetzt so eine 1:0-Niederlage. Aber auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass man jetzt hat, trotzdem noch diesen Matchball hat am letzten Spieltag gegen Usbekistan, dann kann man es irgendwo trotzdem auch verschmerzen, oder?
Ja, so
Ich weiß, dass es dir
halbwegs.
natürlich trotzdem wehtut, wenn Kongo verliert.
Ja, also natürlich, um das klar einzuordnen, es war schon ein verdienter Sieg, ne, vor Kolumbien. Die waren die bessere Mannschaft gewesen, die waren aktiver gewesen, sie hatten viel mehr Matchmomente gehabt. Das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, einfach dieses Gegentor, wenn du das siehst, dieser abgefälschte Ball. Und wenn du davor gesehen hast, ja, was ein Basi gehalten hat, wie wir wieder fleißig gegen den Ball verteidigt haben, dann war das natürlich schon sehr, sehr bitter gewesen. Trotzdem sind wir sehr, sehr gut auch in das Spiel reingekommen und es hat mir so ein bisschen Hoffnung dann gegeben, okay, vielleicht können wir dieses Spiel ja jetzt nicht direkt ziehen, aber wir können da wieder ein gutes Spiel machen, so ein 50-50-Spiel können wir draus entwickeln, weil wir hatten ja in der ja, ersten oder zweiten Minute von Kayembe die erste Möglichkeit gehabt, ne, wo er mit links dann an das Tor vorbeischießt, was relativ knapp war, war ein guter Moment gewesen. Aber ab dann muss man sagen, hat Kolumbien schon das Spiel dann auch unter Kontrolle und im Griff gehabt. Und ich glaube, Kolumbien war auch sehr gut vorbereitet gewesen auf die Kongolesen, weil Kongo schon gerade auch gegen Portugal immer wieder ja gute offensive Umschaltmomente hatte und Kolumbien einfach ihre Angriffe sehr, sehr gut gesichert haben. Das muss man schon sagen. Also auch Bakambu und Wissa, die waren auch nicht so gut gewesen. Das muss man schon sagen. Die kamen nicht so in ja zu Geltung und konnten sich nicht so entfalten, weil Kolumbien einfach wirklich direkt sehr, sehr schnell im Gegenpressing waren und letztendlich haben sie dann auch viel Kontrolle und viel Dominanz gehabt. Das war das Erste, wo wir Kongolesen einfach Probleme hatten, diesen Umschaltmoment dann offensiv zu kreieren. Und was Kolumbien auch gut gemacht hat tatsächlich, oder was heißt gut gemacht, aber sie haben immer wieder probiert gehabt, ja, Distanzschüsse zu kreieren. Ich glaube, die haben dann wahrscheinlich das Spiel nochmal von Chile entweder gesehen oder sich dann umgehört. Weil Basi da auch zwei unglückliche Tore bei dem Testspiel ja bekommen hatte und auch wahrscheinlich irgendwie vielleicht so die Chance dann gesehen haben, okay, vielleicht geht da was, ja, weil er ist jetzt auch nicht der größte Keeper, ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber Lionel Mbasi war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ich fand ihn schon gegen Portugal gut. Der hat eine gute Strafraumbeherrschung gehabt, muss ich sagen. Hat ja nicht so viel aufs Tor bekommen gehabt gegen Portugal. Dementsprechend aber jetzt gegen Kolumbien hat er wirklich sehr, sehr gut gehalten. War schon wichtig gewesen. Wir standen leider nicht ganz so gut, waren nicht ganz so aggressiv gewesen, auch einige Ballverluste gehabt. Und ja, das war von den Kongolesen ein Spiel gewesen, wo sie sich natürlich aufgeopfert haben. Ja, das war okay, das war gut. Aber du brauchst auch natürlich Entlastung. Und du merkst natürlich, wenn ein oder zwei Stürmer für diese Entlastung nicht sorgen können, dann wird es irgendwann im Laufe des Spiels einfach sehr, sehr schwierig werden. Und ja, letztendlich, wie gesagt, kannst du mit dem 0-0 dann zufrieden sein, gehst dann raus, ja, hast dann zwar Möglichkeiten, aber keine hundertprozentigen Möglichkeiten und dann, ja, passiert dann letztendlich das Tor sehr, sehr unglücklich, wobei ich muss sagen, das wurde dann leider nicht mal thematisiert. Das würde ich mir aber gerne nochmal angucken, weil es war vielleicht ein Handspiel gewesen, bevor das Tor passiert ist. Sah für mich ein bisschen komisch aus, muss ich mir aber nochmal angucken. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht war es auch kein Handspiel gewesen, aber das wurde einfach nicht mehr wirklich gezeigt. Deswegen war das auch ein bitterer Moment gewesen, dass da vielleicht der VAR jetzt nicht dann ja, eingeschritten ist und gezeigt hat oder gesagt hat, okay, schau dir das nochmal an. Im Gegenzug passiert dann halt das Tor mit dem abgefälschten Ball dann. Ja, dann hattest du natürlich Chancen und Möglichkeiten dann gehabt. Hast dann Banza reingebracht, hast Charles Pickel reingebracht, Mbuku, aber die hatten alle keinen so großen Impact auf das Spiel gehabt. Wie gesagt, Wissa war nicht so gut, Bakambu kam dann raus. Masauku hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber habe ich nicht verstanden, dass er dann rausgehen musste. Aber vielleicht war er verletzt und angeschlagen gewesen. Also wie gesagt, alle Einwechselspieler waren jetzt nicht so top gewesen und das hat sich dann so ein bisschen übertragen gehabt auf die komplette Mannschaft und waren noch ein, zwei Möglichkeiten über Standards dann gewesen, wo Bemba zum Kopfball kommt, aber war jetzt auch ein harmloser Abschluss gewesen. Deswegen war das natürlich bitter. Den Punkt hätten wir sehr, sehr gern mitgenommen. Nichtsdestotrotz sind die Chancen noch da und ja, jetzt hast du die Chance gegen Usbekistan zu gewinnen. Und ja, dann kannst du auch mit dem Sieg Geschichte schreiben, mit A, mit dem Weiterkommen und B, jetzt wäre dann der erste Sieg natürlich für Kongo bei einer Weltmeisterschaft. Und ich hoffe, dass wir ja diese Geschichte dann schreiben können gegen Usbekistan in ein paar Tagen.
Sehe ich genauso. Also vieles, beziehungsweise fast alles, würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, jetzt hat die größte Prüfung wird eben sein, jetzt hat den Schalter zu finden, um eben von dem tiefen Block in das selber gestaltende Element reinzukommen. Und ich hoffe dann auch, dass Saddiki vielleicht anfangen darf, weil du ihn einfach seine Qualitäten am Ball gegen Usbekistan mehr gebrauchen kannst, als jetzt hat in dieser reinen Arbeit gegen den Ball, wo natürlich so ein Kayembe als Mittelfeldmotor schon auch gut ist, je nachdem, für wen er reinkommt. Ich hoffe einfach nur, dass er dann diese Startelf-Chance bekommt. Zum Abschluss jetzt lade ich dich nochmal ein zu einem kleinen Tippspiel. Ich sag, wir müssen jetzt halt alle 10 Teams predikten, wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter vor diesem dritten Spieltag und fangen natürlich wieder ganz oben an. Was ist dein Tipp? Südafrika raus oder weiter?
Ich denke, die gehen raus. Was denkst du?
Ich stimme zu, ich stimme zu.
Okay.
Nächstes Team, Marokko ist schon qualifiziert, aber gegen Haiti zum Abschluss nochmal ein Sieg, um dann auch als Gruppensieger vielleicht daraus zu gehen.
Schwer zu sagen. Brasilien spielt dann gegen Schottland. Ich glaube, dass Brasilien Erster wird und Marokko bleibt aber Zweiter. Werden aber gegen Haiti gewinnen.
Ich hoffe auf einen Saibari-Doppelpack und Marokko als Gruppensieger. Nächstes. Elfenbeinküste. Weiter sind sie quasi schon. Nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist es sehr wahrscheinlich gegen Curaçao. Was sagst du?
Ja, die werden gegen Curaçao gewinnen und werden als Zweiter auch durchgehen.
Sage ich auch, das ist so ein Spiel gegen so einen tiefen Block. Da wirst du jetzt wieder eine Diomandé Masterclass haben. Da wird so ein paar Curaçao-Verteidiger zerschrauben und dann werden sie das relativ souverän, glaube ich, aufziehen, auch weil sie einfach mit Ball gut sind, was ja der Unterschied ist zu vielleicht vielen anderen Teams. Ja, Tunesien, glaubst du an das große Comeback gegen die Niederlande? Ich sag schon mal voraus, ich nicht.
Ich glaube auch nicht dran und ja, können wir so stehen lassen, glaube ich.
Gruppensieg Ägypten, ja, nein.
Ja, spannend, spannend. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich traue denen zu. Von daher, ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, ich gehe Gruppensieg, Ägypten.
Ich würde sagen, Belgien gewinnt nicht gegen Neuseeland, sondern spielt unentschieden. Und damit würde Ägypten auch ein Unentschieden zum Gruppensieg reichen, was ich auch glaube, dass eben in dieser Gruppe wieder zwei Remis passieren und Ägypten dann als Gruppensieger mit 5 Punkten weitergeht. Ja, spannende Frage, die für mich auch sehr schwierig zu beantworten wird. Kann Kap Verde auch was mit dem Ball und gewinnt gegen Saudi-Arabien, um weiterzukommen?
Ja, das wird natürlich ein Spiel werden, wo ich sehr gespannt wird, wie Kap Verde das angeht, weil jetzt haben sie irgendwie schon so ein bisschen was zu verlieren, sage ich jetzt mal. Weil ich sage jetzt mal so, ich gehe davon aus, dass Spanien gegen Uruguay gewinnen wird. So, das heißt, Kap Verde müsste jetzt auch gewinnen, um dann Zweiter zu werden. Also es wird schon spannend sein, aber ich glaube, die werden jetzt ihre Linie nicht verlieren. Und ich sag, ich glaube an das Wunder und wir werden Zweiter, ja, ich glaube dran.
Unterschreibe ich, unterschreibe ich. Schwierige Frage noch. Senegal, Irak. Es muss ein deutlicher Sieg her, weil man aktuell ein Torverhältnis von -3 hat. Das heißt, man muss schon 2, 3, 4, 0 gewinnen, um sich noch echte Hoffnungen machen zu können. Glaubst du dran? Ich sage ehrlich, ich glaube nicht dran, weil ich nicht glaube, dass Papi Gyao seine Führungsspieler rasiert.
Ja, also ich glaube nicht dafür. Ist die Tordifferenz jetzt auch leider nicht gut genug? Wenn es jetzt -1 gewesen wäre, okay. Irak will sich natürlich auch bestmöglich verabschieden. Die werden sich jetzt auch nicht abschießen lassen, denke ich mal. Senegal trotzdem gut. Die können das Spiel auch gewinnen. Aber ich glaube, irgendwie kann es schwer werden.
Algerien, ich sag, es gibt eine Niederlage gegen Österreich. Man steht aktuell schon bei -2 Toren, dann steht man bei -4. Auch keine Hoffnung, dass man da als einer der besten Gruppendritten weiterkommt, leider.
Ja, ich glaube, Österreich, die sind einfach schon besser, strukturierter und die werden das Spiel auch gegen Algerien vermutlich gewinnen. Und dementsprechend, ja, wird Algerien leider auch wahrscheinlich nach Hause fahren.
Bei der DRC, da bin ich optimistischer. Ich glaube an den Sieg, ich glaube an die 4 Punkte und dann wird man auch als Dritter weiterkommen.
Genau so würde ich es auch unterschreiben.
Ich meine,
Von
was
daher.
anderes konntest du auch gar nicht sagen, um
Das
jetzt dann
stimmt, das
mit deiner
stimmt.
Familie das Spiel schauen zu dürfen, oder?
Wir haben tatsächlich eine Kicktipp-Runde so auf der Arbeit und auch bei uns im Verein und ich konnte nie gegen Kongo tippen und ja, habe unentschieden beziehungsweise Sieg Kongo getippt. Unentschieden gegen 1-1 Portugal ist sogar aufgegangen. gegen Kolumbien ist jetzt leider nicht aufgegangen, aber hier, wenn ich ja auch nicht die Kongo-Brille auf hätte, würde ich sagen, Kongo gewinnt. Und die werden weiterkommen.
Gut, dass du sagst, ich muss meinen letzten Spieltag noch antippen. Nicht, dass ich das noch vergesse. Und abschließend kann ich jetzt schon mal verraten, was ich da gleich bei dem Spiel zwischen Ghana und Kroatien eintragen werde. Das wird ein 0 zu 0 und damit wäre Ghana als Zweiter in dieser Gruppe weiter.
Stark, stark. boah, ich weiß es nicht. Ich sag 0-1. 0-1, also Kroatien gewinnt mit 1-0.
Ja, würden sie trotzdem weiter 4 Punkte reichen, dann als Gruppendritter.
Richtig, ja.
Deswegen
Ja.
spannend. Ich schreibe mal jetzt alles raus, was wir getippt haben. Und dann bei unserer nächsten Episode, der Abschluss der Gruppenphase, hole ich dann alles raus und schaue, wer besser getippt hat.
Ja.
Es hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, wenn wir dann auch wieder den nächsten Spieltag besprechen dürfen. Und ja, ich kann euch aber auch schon mal versprechen, die Episoden zur K.O.-Runde dann werden kürzer, weil logischerweise weniger afrikanische Teams, weniger zu besprechen. Trotzdem bleiben wir natürlich bei jeder Runde dabei und da freue ich mich schon drauf. Danke dir und bis dann.
Bis dann. Ciao.